Deutschlandfunk Kultur Lesart.
André Hatting, den hören Sie häufig im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Hier in der Lesart hat er als Lyrikkenner und Rezensent erst kürzlich Peter Rühmkorff zum 90. Geburtstag gratuliert und hat uns mit seiner Begeisterung für den Dichter angesteckt. Heute geht's mal andersrum. Und wir wollen Sie für André Hatting begeistern, denn der schreibt schon seit langem Selbstgedichte. Und eine Auswahl davon ist jetzt in einem Band erschienen unter dem Titel Sonntag. Herzlich willkommen in der Lesart, André Hatting.
Guten Tag.
Gedichte aus 25 Jahren sind das. Wann ging das denn los bei Ihnen mit dem Dichten?
Während der Schulzeit. Ich hatte einen fantastischen Deutschlehrer. Vielleicht kennt der ein oder andere noch den Film Club der Toten Dichter. So ungefähr muss man sich den vorstellen. Also der ist auch wirklich bei uns auf den Tisch gesprungen und hat dadaistische Gedichte vorgetragen, hat mich mit experimenteller Lyrik vertraut gemacht. Ein wunderbarer Mensch. Und da fing ich dann an, 92, 93 mit den ersten Versuchen, natürlich noch epigonal, man hat Sachen ausprobiert, nachgemacht, aber das war so der Anfang.
Ich meine, vor dem Schreiben kommt meistens das Lesen. Gab es da so Dichter, inspirierende Geister, die Sie beeinflusst haben?
Ja, Stefan George. Das vermutet man vielleicht nicht, wenn man diesen
Gleich
Gedichtband
der
liest.
Höchste Ton.
Ja, und ich glaube, wenn man diesen Gedichtband Sonntag jetzt liest, würde man denken, Moment, Stefan George. Aber es ist tatsächlich so, nicht das, was Sie gerade gesagt haben, der hohe Ton, nicht so sehr das Pathos, sondern die Präzision. Ich habe mich bei Stefan George immer dafür begeistern können, wie dieser Mann wirklich jeden Vokal abschmeckt. Ja, also da sitzt jede Silbe, das ist so perfektionistisch. Das ist jemand, der mich sehr geprägt hat. Und dann Wilhelmshavener, wie ich in aller Bescheidenheit, Helmut Heißenbüttel.
Der hohe klassische Ton und dann der experimentelle.
Genau.
Nun haben Sie selbst sich auch doch ein Renommee erschrieben und gemacht, auch in unserem Sender als Lyrikrezensent. Wenn man Lyrik bespricht, bewertet, viel kennt, da könnte einem das ja einen auch im Weg stehen, wenn man so vor lauter auch Respekt, Bewunderung selbst keine eigene Sprache findet. Müssen Sie sich da auch freimachen? Wie trennen Sie den Experten, den Kritiker vom Lyriker?
Das ist eine sehr gute Frage und ich finde das in der Tat nicht einfach. Zumal man ja auch nicht den Fehler machen darf, dass das, was man persönlich für gut und richtig hält, immer applizieren muss und sagen muss, das ist der einzig wahre Lyrikstil, so muss geschrieben werden, um Gottes Willen. Das finde ich nicht so einfach. Ich glaube, ich hoffe, es gelingt mir dadurch, dass ich sage, das, was mich wirklich interessiert an Lyrik, das, was ich glaube, was Lyrik im Jahr 2019 kann, nämlich etwas allererst zu erkennen und nicht bloß irgendwie zu sehen, das ist das, was mich fasziniert. Und wenn ich da bei mir selber bleibe und schaue, wie ist das möglich, wie kann man das versuchen, und da ist auch ein Schussexperiment immer mit dabei, das offene Werk, dann, glaube ich, gelingt es mir, hoffe ich zumindest, so einigermaßen.
Sie haben einen recht prominenten Dichter gewonnen oder er hat sich bereit erklärt, Ihnen ein Nachwort beizusteuern für Ihren Band. Ulf Stolterfoht, haben Sie zu ihm einen Bezug?
Ja, es gibt einen persönlichen Bezug. Das war Anfang, Mitte der 90er Jahre. Wir sind eingeladen worden, damals von der österreichischen Avantgarde-Zeitschrift Perspektive zu lesen in Graz. Und wir sind mit dem Auto von Berlin nach Graz gefahren. Und da habe ich ihn kennen und lieben gelernt. Ein wunderbarer Mensch. Und ich habe auch, damals ist gerade sein allererster Band Fachsprachen 1 erschienen. Und ich mochte auch immer seine Art, wie er mit dem Experiment umgeht und dass er doch die Avantgarde sozusagen hochhält. Und dieser Kontakt ist sehr, sehr lose, aber ist geblieben. Und als dann klar war, dieser Band kann endlich erscheinen, habe ich ein bisschen wie so ein Schuljunge ganz verschüchtert gefragt, Mensch, kannst du dir das vorstellen? Und ich so, ja klar, mache ich, kein Problem. Und dann hat er das wirklich gemacht. Ja.
Sie sind in Wilhelmshaven zur Welt gekommen, André Hatting, leben in Stralsund, also die Küste vor Augen. Und das klingt auch gleich zu Anfang des Bandes in einem Gedicht an, das ja lokale Topografie mit Geschichte der Stadt mischt. Ulf Stolterfoht bescheinigt Ihnen dafür sogar die Rettung des Heimatgedichts, hat er recht?
Mich hat das total verblüfft. Also ich wusste ja nicht, als ich ihn fragte, ne, gibt es ein Nachwort, wusste ich ja nicht, was er schreiben würde. Ich hatte keine Ahnung. Und dann kommt er mit diesem Heimatgedicht um die Ecke und ich dachte erst so, naja. Und dann dachte ich, naja, eigentlich hat er recht. Es ist ein Heimatgedicht, warum auch nicht? Also ich bin Wahlstralsunder seit einigen Jahren. Mich fasziniert die Stadt, mich fasziniert die Geschichte, die Hanse-Geschichte. Mich fasziniert, dass es alles noch lebendig ist. Mich fasziniert auch die Gegenwart. Es kommen ja die Touristen drin vor in ihrem Rentnerbeige, wie ich das beschreibe. Und das finde ich spannend. Und ich mag immer diese Polyphonie, diese Mehrstimmigkeit in Texten. Sie haben das ja schön beschrieben. Das Topografische ist drin, das Geschichtliche ist drin. Das ist auch das, was mich fasziniert. Und ja, man kann es durchaus als Heimatgedicht bezeichnen.
Weil es gibt noch etliche weitere Gedichte, die mit Orten verknüpft sind. Barcelona, Lissabon, Bargfeld, Arno Schmidt,
genau.
Country, obwohl der Name nicht fällt.
Richtig.
Südschweden kommt noch vor, Oranienburg. Wie wichtig sind Orte für Sie, für Ihre Lyrik?
Ich hatte Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre tatsächlich eine Schreibkrise. Ich habe keine Gedichte mehr geschrieben, weil der Anspruch, den ich an mich selbst gestellt habe, den habe ich nicht eingehalten. Ich habe zwar gesehen, was andere nicht so gut machen, was mir nicht gefällt hat. Ich wusste aber nicht, wie machst du es besser. Ich habe nicht geschrieben. Und dann bin ich mit meiner Freundin viel herumgereist und habe viele Dinge gesammelt, auch im wörtlichen Sinne, habe Dinge aufgeschrieben, Notizen, Sachen, die mir aufgefallen sind. Und das waren dann verschiedene Urlaubsorte wie Barcelona, Lissabon oder eben Südschweden, damit ist Hiddensee gemeint. Und das war tatsächlich allererst wieder so Inspiration für mich, um mich wieder ranzusetzen, um Lust zu bekommen, mit Worten zu spielen, Sätze zu schieben, zu legen, zu gucken, den Rhythmus anzupassen. Das war tatsächlich so eine Initiationsritus, kann man sagen, und deswegen tatsächlich viele Ortsgedichte.
Mir persönlich gefallen ja literarische Gedichte besonders. Und ich habe mir eins, André Hatting, ausgesucht. Das ist jetzt bitte zu lesen. Rede des toten BB vom Weltgebäude herab, das kein Ernst sei. Zu dem Titel kommen wir noch. Erstmal das Gedicht. Ich reiche Ihnen den Band hier rüber.
Sehr gerne,
und
danke.
Los geht's.
Rede des toten BB vom Weltgebäude herab, das kein Ernst sei. Ich denke oft an ein Tribunal, vor dem ich vernommen werden würde. Wie ist das? Ist es Ihnen eigentlich ernst? Ich müsste dann anerkennen, ganz ernst ist es mir nicht. Ich denke ja auch zu viel an Artistisches, als dass es mir ganz ernst sein könnte. Aber wenn ich diese wichtige Frage verneint habe, so werde ich eine noch wichtigere Behauptung anschließen, dass mein Verhalten nämlich erlaubt ist.
André Hatting, ein Gedicht aus seinem Band Sonntag, hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Rede des toten BB vom Weltgebäude herab, das kein Ernst sei. Dieser Titel, das ist eine hübsche literarische Travestie. Das Original stammt von Jean Paul. Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, das kein Gott sei.
Richtig.
So hieß es vor über 200 Jahren im Roman Siebenkiss. Den kennen heute wirklich nur noch Spezialisten. Was hatten Sie damit im Sinn, André Hatting? Jean Paul, dann BB, natürlich Bertolt Brecht.
Völlig
und dann
richtig.
Auch noch sein Ton. Sein deklamatorischer. Wie ist dieses Gedicht entstanden?
Das ist interessant. Sie haben eigentlich das persönlichste Gedicht herausgesucht, obwohl es ja ausschließlich aus einem Zitat von Bert Brecht besteht. Ein Zitat, was Walter Benjamin überliefert hat. Schriftlich haben wir es nicht, aber Benjamin behauptet bei seinem Besuch in Svendborg, Brecht habe das so gesagt. Was hat mich dazu bewogen? Es ist ein sehr, sehr persönliches Gedicht insofern, als ich einerseits in der Lyrik etwas Perfektionistisches anstrebe. Und tatsächlich auch, das hatte Stolterfoht in seinem Nachwort auch notiert, das war mir vorher nicht so klar, aber es stimmt, es ist auch etwas Politisches immer drin in diesen Texten. Das kann man dann vielleicht mit dem Anspruch von Brecht vergleichen. Und gleichzeitig aber, und das war so für mich so befreiend, als ich es gelesen habe von Bertolt Brecht, gleichzeitig aber ist es wichtig, das Spielerische zu erhalten. Es darf einen nicht ganz ernst sein im Sinne von Aussage, Message, ich weiß nicht was, was man über die Rampe schieben will, sondern da muss immer auch, wenn Sie schreiben, muss dieser Lustfaktor bleiben. Und für mich, der ich mich, ich hatte es vorhin gesagt, festgefahren hatte in den 90ern, war dieses Zitat von Brecht, den ich sehr bewundere als Lyriker, nicht nur generell als Autor, war das so befreiend, weil ich gesagt habe, ja, genau, stimmt, nein, gönn dir das, gönn dir auch das Artistische. Und deswegen dieses Gedicht und die Anspielung Jean-Paul, das ist ja, war ja im Prinzip Häresie. Also er sagt ja, da gibt es kein Christus auf dem Weltgebäude. Und dann sagt er, ja, es war aber nur ein Traum. Und dann holt es wieder ein. Aber ich meine, das war damals natürlich schon revolutionär.
Dieses Gedicht ist jetzt perfekte Mimikry eines anderen. Viele andere leben doch eher vom Spiel, vom Experiment. Damit also viele Stil- und Sprachmischungen findet man. Ich gebe mal ein Beispiel, das mir besonders aufgefallen ist. Andererseits die Wanderer durch die Tropen, immer nach Hause bei dichtesten Metaphern Gestöber, immer die Suche nach Wortfeldern, die nie zuvor ein Mensch erschrieben. Ich habe mir gedacht, das ist, könnte sein schon die innere Werkstatt des André Hatting.
Ganz genau. Das ist das letzte Gedicht, Verteidigung der Art. Mit der Art ist die Lyrik gemeint. Und für mich ist das tatsächlich der Versuch zu zeigen, wie ich über Lyrik denke. Ist ein sehr poetologisches Gedicht, könnte man auch sagen. Und das hatte ich vorhin auch versucht anzudeuten. Also wenn es mir gelingt, in einem Gedicht etwas darzustellen oder sagen wir mal die verschiedenen chemischen Elemente zusammenzubringen und sie reagieren miteinander und dann in der Hirnschale des Lesers ergibt sich was Neues, dann ist es das, was ich erreichen will. Das ist verteufelt viel Arbeit. Für das Gedicht habe ich 4 Jahre gebraucht, 4 Jahre. Aber wenn es dann halt aufgeht, und zumindest für mich, dann ist das umso schöner.
Und die letzten Verse lauten: Ungeschlagen, diese Dichter mit ihrem unelastischen Gut, ihrer Hapex legomena, aus Jahrtausenden gebraut, ihr schlecht bezahltes, Unbezahlbares. Diese Poetenklage durchzieht die Literaturgeschichte, wohl dem, der einen guten Job hat, oder?
Ja, es ist natürlich Luxus und ich weiß das auch, aber ich glaube, wenn man jetzt nur von Lyrik schreiben leben müsste, wäre das nicht möglich oder nur in ganz großen Ausnahmen möglich. Da muss man schon viele Preise bekommen haben und viele Stipendien haben und ich freue mich, dass ich diese Unabhängigkeit habe und ich diese Stipendien nicht brauche, obwohl ich sie natürlich gern hätte.
Wir würden Ihnen auf jeden Fall ein dickes, fettes wünschen. André Hatting, unser Kollege. Jetzt ist ein erster Gedichtband erschienen. Sonntag, Gedichte aus 25 Jahren im Grünberg Verlag erschienen. Vielen Dank, André Hatting, für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.